Schön, dass du da bist. Mein Name ist Sarah Böning, Sparringspartnerin für Geschäftsführer, Teamleads, Fachbereiche und HR in kleinen und mittleren Unternehmen. Hier im Podcast Mitarbeiter gewinnen, die bleiben, geht es um Entscheidungen, die unternehmerisch tragen. Wie du die richtigen Menschen findest, sie hältst und dein Unternehmen damit zukunftssicher aufstellst. Auch wenn der Entscheidungsdruck steigt und die KI-Entwicklung immer schneller voranschreitet. Also weg vom Trial and Error hin zu Entscheidungen, die tragen. Lass uns direkt loslegen mit der nächsten Folge. Heute möchte ich euch mitnehmen zu sehr, sehr vielen Mythen, die mir begegnen in meiner Recruiting-Praxis, gerade im Mittelstand, kleinen Unternehmen. Und damit wollen wir heute aufräumen, damit ihr gewappnet seid, was eigentlich viel besser ist im Recruiting und diese Mythen wirklich gefährlich sein können. Und da gehen wir mal wirklich gleich strukturiert durch. Ja, ich werde auch ein paar wissenschaftliche Bezüge jetzt gleich sagen, vielleicht auch das ein oder andere HR-Wort. Ich versuche das aber kurz und knapp zu halten und vor allem in die Praxis zu transferieren, dass man eine Vorstellung hat, was heißt das für eure Praxis im Mittelstand. Fangen wir an mit einer Frage, die sich jeder zuhörende Person gerne mal im Kopf selber beantworten darf und gerne im Kopf ein bisschen rattern, wie ihr dazu steht oder was da euer Kenntnisstand ist. Frage ist nämlich, ich gebe euch gleich verschiedene Auswahlmethoden, die es so gibt in der Personalauswahl und welche dieser Auswahlmethoden sind eben sehr gut geeignet. Oder eher mittel oder eben leider auch gar nicht gut. Und um hier einen Fachbegriff mal gerade kurz zu erläutern, es geht aus der Wissenschaft gesprochen um die sogenannte prognostische Validität. Heißt so viel wie, ich erkläre das immer gerne so, wenn wir doch Menschen gewinnen wollen für unsere Organisation, dann wollen wir ja nicht zu viel Ratespiel machen und zu viel Risiko eingehen, dass wir uns in Monaten der Probezeit nicht sauber in die Augen schauen können oder zu Teilen noch viel schwieriger, wenn wir nach 12 oder 18 Monaten uns mit schwierigen Blicken angucken, sondern wir wollen eine möglichst hohe Prognosegüte, dass die Einstellung gelingen wird, sofern wir im Rahmen natürlich unserer Möglichkeiten sind. Heilseher sind wir noch nicht. Aber ein paar Dinge gibt es, die sind in der Prognosegüte eben durchaus sehr gut. Oder sie sind gut oder sie sind auch wirklich ein Mythos und gehören komplett rausgelöscht aus dem Recruiting. Und die gehen wir jetzt durch. Ich nenne sie jetzt euch erstmal beim Zuhören gerne mal rattern, wo ihr glaubt, gehören die so rein. Fangen wir an mit per se natürlich Gesprächen, die wir führen können mit Menschen. Da gibt es einmal die Möglichkeit, die sehr strukturiert mit Leitfäden zu führen oder natürlich im eher Gegenteil unstrukturiert und individuell. Dann kann ich natürlich auf Noten schauen aus der Universität, aus dem schulischen Bereich. Vielleicht mache ich auch eine Ableitung im Punkto Alter, je nach Erfahrung und Lebensalter. Ich spickel auf die Hobbys, auf die Freizeitinteressen. Oder wir veranstalten wirklich ein Assessment Center von der Firmenorganisation. Oder eine Möglichkeit wäre auch, kognitive Testverfahren einzusetzen. Das können Persönlichkeitsmessinstrumente sein oder kognitive Fähigkeitstests. Ja, und dann gibt es noch die Berufserfahrung in Jahren. Wir kennen das vielleicht viel aus Stellenanzeigen, dass wir uns zum Beispiel Personen wünschen mit 5 Jahren Berufserfahrung in dem und dem Thema oder 8 Jahre, 12 Jahre, wie viele Jahre auch immer. So, das waren jetzt mal 8 Personalauswahlmethoden. Gerne ratter, ratter im Kopf. Was ist davon wohl eben sehr gut, mittel oder eher wirklich nicht ratsam? Und dann gehen wir auch direkt in die Auflösung. Und ich fange immer gerne, ehrlich gesagt, mit dem Keller an. Was ist wirklich absolut nicht ratsam im Recruiting? Aber wenn ich in die Praxis schaue, ich erlebe es nahezu täglich. Deswegen gilt es immer noch, mit diesen Mythen aufzuräumen. Und zwar fangen wir an mit dem Alter. Das Alter hat eine Prognosegüte aus Wissenschaft, Meta-Analysen, etlichen Forschungen, die es auch nicht erst seit gestern gibt, sondern seit vielen Jahrzehnten und auch immer wieder wiederholt. Das Alter hat eine Prognosegüte, und jetzt gerne mal im Stuhl festhalten, von 0,0. So, und jetzt halte ich auch kurz in diesem Podcast, weil das muss man sich mal vor Augen führen, finde ich, wirklich, dass hier eine Null rauskommt. Also es lohnt also keine Sekunde, über Altershypothesen im Recruiting zu sprechen. Was erlebe ich aber im Recruiting-Alltag? Es wird ganz oft gesagt, oh Gott, jemand sei ja natürlich schnell zu alt, wo man schon fragen muss, okay, definiere zu alt. Bin ich mit 44 schon zu alt oder ist man gnädiger mit 50 plus oder mit 60? Wird ja jeder unterschiedlich definieren. Ich kenne aber auch das andere Extrem, dass natürlich Positionen wie beispielsweise jemand wird als Head of Product Management gesucht und man würde es einer Person, die vielleicht erst 28 ist, noch nicht zutrauen. Also Altersdiskriminierung kann in alle Richtungen gehen und die Wissenschaft ist sich eindeutig im Klaren. Egal in welche Richtung wir hier den Begriff oder das Alter ausdehnen, es hilft uns nicht in der späteren Prognosegüte. Also ganz einfach gestrickt. Lassen wir doch bitte jegliche Altersableitung im Recruiting weg. Dürfen wir, by the way, eh nicht. Das gibt ein Gesetz dafür. Auch das gibt es schon lange, lange, seit, glaube ich, 2007, dass wir dank eh diskriminierend uns ein ganz glattes Eis bewegen. Aber auch unabhängig der rechtlichen Leitplanken, eben auch aus der Wissenschaft bekannt, 00, also weglassen. Deswegen bitte nicht so Dinge anstellen wie im Lebenslauf grob hochrechnen, wie alt jemand sein könnte oder Menschen geben es vielleicht auch noch von sich aus an und dann irgendwie hochzurechnen. Das ist wirklich alles waste our time und ich glaube, Zeit haben wir ja alle nicht. Daher ist das getrost eine Auswahlmethode, die wir weglassen dürfen. Kommen wir zum nächsten, was leider in der gleich schlimmen Schublade ist, nämlich auch mit einer 0,0. Das sind die lieben Hobbys. Und da glaubt mal, was ich schon erlebt habe, da hätte ich ein Buch schreiben können oder hätte ich auch machen sollen, weil es wäre wirklich, wäre es nicht so traurig, fast schon unterhaltsam. Also es gibt so Hobbys, so viele Mythen. Eben die Klassiker sind, der Schachspieler ist natürlich analytischer, der Fußballer ist teamfähiger. Jemand, der nur Freunde trifft, naja, wirkt etwas einfältig und die Leistungssportler, die den Marathon laufen, sind natürlich sehr viel belastbarer und engagierter. Ja. Leider stimmt halt alles nicht. Also da dürfen wir uns nicht auf dieses Glatteis bewegen. Auch hier sagt die Wissenschaft bitte größte Vorsicht vor dieser Prognosegüte. Und es kommt noch etwas anderes hinzu, was wir nie vergessen dürfen. Hobbys ist natürlich ein Freizeitelement, was ich üblicherweise nicht während der Arbeitszeit tue. Und man muss das nicht in den Lebenslauf reinschreiben. Im Gegenteil. Das ist ein hochfreiwilliges Feld. Erstens, da haben wir dann schon ein Thema. Manche Unterlagen werden uns die Information geben, manche eben nicht. Schon haben wir eine Schwierigkeit in der Beurteilung. Dann haben wir die Schwierigkeit, es gibt Menschen, die schreiben natürlich ihre ehrlichen und wahrhaftigen Hobbys rein. Und dann gab es aber auch so eine Phase von 3 Millionen Karriereratgebern, die irgendwie Tipps vermittelt haben an Kandidaten. Ja, überleg dir sehr genau, welche Freizeitinteressen du vielleicht nennen mögst, weil es könnte ja bei Arbeitgebern einen unterschiedlichen Einfluss haben, ob man das Hobby als zu risikointensiv sieht oder ob es sehr kulturell wirkt oder wie auch immer. Also auch da ist eh Glatteis. Aber wenn wir uns wirklich vor Augen führen, die Wissenschaft sagt, Prognosegüte auf den späteren Berufserfolg ist nicht da. Auch hier bin ich ganz einfach gestrickt, wenn das uns doch die im Grunde Medizin für Personalauswahl sagt, ja, weglassen. Ja, das ist, wenn ich den Vergleich mal nennen darf, wenn ich ein Medikament brauche und das gibt Studien, dieses Medikament ist nicht ratsam, damit meine Erkrankung besser wird oder mein das, was ich eigentlich erreichen möchte, dann nehme ich das Medikament nicht, weil die Nebenwirkung sicherlich noch viel gefährlicher ist. Und so ist es mit den Hobbys. Es ist wirklich ein gefährlicher Mythos. Deswegen mein Tipp, viele Menschen mögen ja gerne über Hobbys dann doch sprechen, weil sie dann auch argumentieren, ja, aber ich möchte doch den Menschen ein bisschen kennenlernen und ist doch auch für den Kandidaten, die Kandidatin vielleicht eine gute Ebene für ein bisschen netten Smalltalk. Und da ist durchaus was dran und ich kann das auch persönlich nachvollziehen, weil ich auch ein Mensch bin, der sich einfach für sowas auch interessiert. Ich würde nur den Tipp geben, bei Gesprächen, bei wirklich professioneller Personalauswahl, das Thema am besten, wenn überhaupt, ans Ende von Bewerbungsgesprächen zu setzen. Das heißt, die bewerbende Person merkt jetzt auch, wir sind am Ende vom Bewerbungsgespräch, wir sind formal fertig. Aber jetzt kommt vielleicht noch der Part, dass ich mich einfach nur erkundige, oh, was planen Sie denn jetzt noch Schönes heute Nachmittag? Ich selber gehe nachher noch mit dem Hund spazieren. Ich habe bei Ihren Unterlagen auch vernommen, Sie scheinen Mountainbiking zu mögen. Ne? Dann kann ich natürlich da mich ein bisschen austauschen und unterhalten, darf es aber natürlich nicht in meine Bewertung mit einbeziehen. Also, Hobbys, Alter, wir räumen sie auf und schmeißen es bitte weg. Dann gehen wir in eine Kategorie, die ist leider auch ganz schön im schwierigen Bereich. Ich will mal sagen, sogar der rote Bereich der Personalauswahl. Und wir merken auch hier gleich wieder in der Praxis sehr oft, sehr, sehr oft, aber noch gang und gäbe. Und das ist die Berufserfahrung in Jahren. Und das überrascht sehr viele immer, wenn wir darüber sprechen, auch in Trainings, in Coachings, in Sparring-Sessions, weil dann wirklich fast schon die Empörung kommt, das kann doch nicht sein, ich habe doch selber 20 Jahre Erfahrung, jetzt will mir das hier jemand fast abstreiten. Puh, ja, da können Emotionen mal hochkochen, auch das kann ich nachvollziehen, weil es eben einfach zu den Mythen gehört, was wir einfach im deutschen Arbeitsmarkt auch zumindest in der Breite noch nicht so gewohnt sind. Hier haben wir ehrlicherweise aber auch kein Mittelstandsphänomen, was ich beobachte. Das gilt schon auch bis zu den sehr großen Unternehmen oder gar Konzernen, dieses Missverständnis. So, und was ist dieses Missverständnis? Man darf natürlich nicht verwechseln, ob jemand 20 Jahre Berufspraxis hat, 10 oder 8,5 oder 2,95, wie auch immer man das genau rechnen möchte. Ich kann das jahrelang ja extrem auf einem tollen Niveau gemacht haben, gemäß der Erwartung des potenziellen neuen Arbeitgebers. Ich kann es aber leider auch sehr schlecht gemacht haben. Das wissen wir noch nicht anhand der puren Zahl. Das heißt, rein von der Berechnung der Zahl ist die Gefahr eben unglaublich hoch, dass wir womöglich Menschen begünstigen, die eben erfahrener scheinen und die kommen vielleicht in die nächste Runde. Dann mag es vielleicht auch Menschen geben, die empfinden wir als noch, oh, das ist aber zu wenig. Sie kommen schneller auf den Absagestapel, als wir manchmal schauen können. Und aber das könnten die durchaus passenden Persönlichkeiten sein. Also auch hier gilt wirklich Jahreszahlen nie zu dogmatisch ausrechnen. Es heißt auch in der Konsequenz, bei Stellenanzeigen schreiben wir am besten auch gar nicht erst rein. Wir wünschen uns mindestens so und so viele Jahre. Oder ich habe auch schon Stellenanzeigen gelesen, da stand drin, bitte maximal 12 Jahre. Ja, wir müssen den Mut haben, das mal radikal zu löschen. Das ist kurz ein schwieriger Schritt, gebe ich zu, weil man es eben auch gewohnt ist oder auch gewisse Gehaltsbänder, Rollenmodelle. Da hängt vielleicht auch im Internen, in der Talententwicklung einiges dran. Wenn wir aber im Recruiting die Aufgabe haben, jetzt erstmal das beste passende Talent zu finden, gehört die Zahl gelöscht. Und wir sollten viel intensiver mit dem Fachbereich arbeiten und fragen, jetzt, was gehen wir denn von aus, wenn jemand 10 Jahre zum Beispiel SAP-Erfahrung haben soll? Was hat man denn in 10 Jahren aus deren Sicht wohl erlebt, was eine wichtige Erfordernis ist für diesen Job, dass man später erfolgreich ist? Was ist das? Ist das Projektleitung? Ist das Eskalationsmanagement? Ist das Stakeholdermanagement? Ist das viel interkulturelles Management? Was auch immer in diesem Kontext der Fall sein mag, dann wäre es besser, wir präzisieren das ruhig mal sehr detailliert. Und diese Detaillierung dürfen wir auch Bewerbenden zumuten, dass wir dann uns wirklich klarer auch im Ausdruck wünschen, wen wir brauchen. Ja, aber die Jahreszahl relativieren. Ja, ich lege das gerne nochmal in die Shownotes, dann die einzelnen Zahlen wirklich für die Prognosegüte, dass man es visuell vielleicht auch nochmal vor Augen hat, neben meiner verbalen Erläuterung. Aber Berufserfahrung Jahren ist wirklich ein ganz glattes Eis und das sollte man natürlich gut steuern, wenn wir die Personalauswahl steigern möchten in einer guten Passung. Ja, dann kommt, und auch das überrascht dann viele, gehört nämlich auch zu den Mythen, kommen nämlich schon die unstrukturierten Bewerbungsgespräche. Die sind leider in der Prognosegüte auch, sagen böse Zungen, fast wie Würfeln. Dann kannst du dein Recruiting auch würfeln und gänzlich bald dem Zufall überlassen. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wenn wir im Mittelstand jemanden einstellen, wissen wir ja um die Verantwortung. Oh mein Gott, da geht's um was, da geht's wirklich um Geld. Wenn die Einstellung uns nicht gelingt, ne, dann ist das nicht nur schade und oh Gott, das wäre so schön, wenn, sondern wir werden das wirklich in Zahlen auch spüren. Und das wollen wir ja als Risiko möglichst gering halten. Und unstrukturierte Gespräche, um leider zur Sicherheit zu sagen, was das ist, wenn ich zugeben darf, vielleicht tut es ja mal gut, hier auch auszusprechen. Ich habe auch Unstrukturierte schon geführt, auch viele. Also da sind auch erfahrene Menschen im Recruiting nicht von gefeit, weil es eben zu den Mythen auch in Deutschland gehört, dass das ja so akzeptiert wird. Und die wiederum strukturierten Gespräche, über die ich gleich noch aufklären möchte, diesen Mythos anhaften, oh Gott, das sei ja so ein ganz dogmatischer Fragebogen und überhaupt nicht mehr freundlich und fast schon wie bei der Polizei, das ist dann wieder das andere Extrem. Genau. Aber unstrukturierte Gespräche wäre vor allem Folgendes. Wir haben eine Rolle zu besetzen für eine sehr wichtige Position in unserem Mittelstand und haben beispielsweise fünf bewerbende Menschen, die wir dann jetzt die nächsten Tage kennenlernen. Natürlich hat jeder dieser fünf einen gesamt anderen Werdegang, Vita. Jeder Mensch ist natürlich anders oder wie wir im Rheinland sagen, jeder Jeck ist anders. Und dann fragen wir natürlich bei dem einen Bewerber mehr in die Richtung, bei dem anderen Bewerber da nochmal hin und bei wieder einem anderen Bewerber nochmal dies, das, jenes. Also, ne? Wir lassen uns eben von den fünf Persönlichkeiten komplett lenken, wo man im Positiven vielleicht sagen kann, Mensch, wir sind individuell. Jetzt ist hier aber dieses Damoklesschwert wirklich Komma aber. Wir machen natürlich keine vergleichbare Prüfung mit objektiven Kriterien, die auch unseren Anforderungen entsprechen. Das heißt, wir müssen auch hier wieder unsere Stelle sehr, sehr gut kennen. Was ist bei dieser Stelle, die wir besetzen möchten, wirklich die erfolgskritische Anforderung? Welche Fähigkeiten, Kompetenzen brauchen wir, damit das später zusammen im Team gelingt? Und je nachdem, wenn wir die kennen, die müssen wir prüfen. Ja, also da dürfen wir nicht von ausgehen, wenn es im Lebenslauf irgendwie auf dem Papier steht, der Mensch wird es schon irgendwie können. Wir sollten, müssen es besprechen. Und dazu werde ich auch noch Folgen machen, wie man das dann bespricht. Aber das ist mal die Basis. Und wenn wir dann wissen, zum Beispiel, wir wollen bei Menschen eine fachliche Kompetenz vertiefen und vielleicht zwei wichtige Sozialkompetenzen. Das kann zum Beispiel sein, Lernbereitschaft ist enorm wichtig für die Position oder so eine Kompetenz wie Stakeholder-Management oder analytische Fähigkeiten oder extreme Kommunikation auf internationalem Terrain, ja, je nachdem, was das sein möge. Und dann gilt es, diese fünf Bewerbenden alle gleichermaßen mit gewissen Fragen anzusprechen. Und diese Fragen dürfen bitte die gleichen sein. Und dann legen wir die Antworten vor allem nebeneinander, um die zu vergleichen, gemäß unseren Erwartungen und Anforderungen. Aber nicht mal beim Bewerber in die Richtung, dann wieder da und alles kommt in eine extreme Verzerrung, in eine extreme Unstrukturierung. Und da ich es gerade erwähnt habe, auch ich kenne diese Gespräche und ich weiß, dass die sich zu Teilen auch an sich gut anfühlen, weil man eben das Gefühl hat, man geht aufs Individuum ein, man hört zu, man lässt sich lenken. Das hat natürlich für einen Gesprächsfluss und Dialog etwas Schönes. Das Komma aber ist eben die Prognosegüte. Also es ist sehr, sehr gefährlich für wirklich die Passungsprüfung. Und das müssen wir uns eben bewusst sein, diese Verantwortung tragen wir. Wollen wir die weiter mit unstrukturierten Gesprächen führen? Kurz an dich. Wenn dir die Folge gerade weiterhilft, freue ich mich über ein Like von dir. Abonniere den Podcast oder hinterlass mir eine kurze Bewertung. Das hilft, dass mehr Entscheider, Entscheiderinnen im Mittelstand, die gerade vor ähnlichen Entscheidungen stehen, diese Folge ebenso finden. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön. Und jetzt weiter im Thema. Und ich sage nein, wir gehen einen anderen Weg. Und jetzt kommen wir mal langsam in die Schublade. Ich sage immer gerne die gelbe Ampel. Profi-Eignungsdiagnostiker würden das natürlich euch noch viel spezifischer erklären, aber wir machen mal die sinnbildliche Sprache. Jetzt machen wir also gerade rote Ampel, ne? Alter, Hobbys, Berufserfahrungen, Jahren, unstrukturierte Gespräche ist der rote Bereich, wo unsere Ampeln wirklich angehen sollten und wir ins Handeln bitte kommen, der Veränderung. Wenn wir jetzt den gelben Bereich anschauen, kommt es enorm drauf an, auf eure Firma, auf die Rolle, auf Spezifikationen. Das würde auch hier sicherlich im Podcast ein bisschen zu weit führen, aber um euch kurz mal mitzunehmen, was da durchaus besser wird, das ist einmal das Thema Noten. Auch das gehört vielleicht manchmal in die Mythen. Da kenne ich ehrlich gesagt beide Lager. Es gibt so manche Extreme, die sagen, Mensch, das ist doch das Beste von der Welt. Das ist eine Zahl, die spricht Bände. Und die nach wie vor auch bei berufserfahrenen Menschen gerne die Abiturnote von der 12. Klasse nochmal eruieren wollen und welche Leistungskurse. Ich kenne die Extreme. Und dann kenne ich aber auch die Extreme, die sagen, ach, das ist doch alles nichts wert und gucke ich mir nicht an und ist direkt in der Papiertonne. Und wie so oft, die Wahrheit liegt ein bisschen in der Mitte. Also es hat eine gewisse Prognosegüte, das erstmal. Das liegt vor allem daran, weil Noten üblicherweise über einen längeren Zeitraum entstehen und nicht innerhalb von einer Woche, ne, auf dem Papier da sind, sondern üblicherweise Schule und Studium eben eine gewisse Dauer hat. Und dann muss ich natürlich mir Noten auch zu Teilen spezifisch auf die Rolle ansehen. Da müssen nicht immer alle Noten die Relevanz und den Bezug haben, sondern vielleicht je nach Position. Und wir haben eine ganz schwierige Facette mittlerweile bei dem Thema Noten, wo ich auch in Erinnerung rufen möchte. Die Noten sind halt enorm unterschiedlich, so vom Anspruchsniveau. Allein in Deutschland, wenn wir gucken, Bayern, Baden-Württemberg, sagt man, das sei ein bisschen strenger. Die Berliner machen es anders und das Rheinland auch wieder. Also wir dürfen hier gar nicht so schnell, ne, die gleichen Dinge in den gleichen Topf werfen. Und dann haben wir ja oft auch vor allen Dingen einen internationalen Talentemarkt. Dann kommen Kandidaten vielleicht aus Frankreich auf euren Tisch, aus Tunesien, aus Japan, aus Indien, aus den USA, wo auch immer her auf der Welt. Und wie wollen wir denn da die Noten noch vergleichen? Da wird man ja wirklich schier schalu. Es gibt dafür Lösungen, also wenn Firmen das wichtig ist, würde ich aber behaupten, im Mittelstand brauchen wir das seltener anschauen. Deswegen wirklich eher der Appell, Noten, cool down, nicht zu viel überinterpretieren, wenn überhaupt, einen ganz starken Bezug schauen auf die Stelle, auf die Anforderungen, wenn ja, sehen wir da einen gewissen Anteil, aber sonst auch oft nicht viel mehr. Na, da müssen wir auf viele Details achten. Dann kommen wir rüber zu den Assessment-Centern. Auch das würde ich jetzt im Mittelstand gar nicht so enorm betonen wollen. Es gibt Spezifika, wo das ratsam ist, Assessment-Center aufzubauen. Nur wenn man die macht, wäre meine Message hier heute in Kürze, bitte, bitte mit Profis. Also da auf die Schnelle mal so einen Tag organisieren und hier mit verschiedenen Case-Studies und noch einen kleinen netten Tag der offenen Tür und dann noch, weiß ich nicht, Geschäftsführungsinterviews, da wäre ich ganz schnell ganz vorsichtig. Welche wirkliche Zielprüfung hat das? Wofür machen wir das? Prüfen wir was wie sauber? Was hat es für einen Charme für die Kandidatenseite? Also da kommen ganz viele Details zum Tragen und man muss auch aufpassen, ob die Assessment Center auch ehrlicherweise in den Bewerberfunnel vom Mittelstand wirklich passen, dass wir uns das Format auch in der sauberen Umsetzung und in dem ganzen Aufwand, der damit betrieben wird, auch sich wirtschaftlich rechtfertigt. Ihr hört vielleicht, also ich bin ein ambivalenter Fan davon. Es gibt Situationen und auch Organisationen, die machen das vorbildlich, absolut. Aber bevor man den Schritt geht im Mittelstand, würde ich doch sagen, haben wir noch etliche andere Möglichkeiten. Und über die sprechen wir jetzt noch. Und zwar ist das jetzt noch ein Thema, was vor den strukturierten Gesprächen gleich noch kommt. Da reden wir darüber noch. Das sind die kognitiven Testverfahren. Und da sagen auch vielleicht viele im Thema Mythos, oh Gott, das sind die IQ-Tests. Oh Gott, wie eklig. Das können wir doch mit Kandidaten nicht machen. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Das erlebe ich zumindest viel im Mittelstand. Und dann entgegne ich immer, nein. Erstens haben wir hier mittlerweile im Markt richtig gute Anbieter. Und was meine ich mit guten Anbietern? Die sind erstens, muss man ganz gehörig aufpassen, wissenschaftlich valide. Nicht, dass wir irgendwelche Persönlichkeitstests aus der Schublade holen, die ganz bös formuliert Brigitte-Niveau haben. Da will ich mal vielleicht das DISC-Modell erwähnen, so diese Farbenlehre, die viele vielleicht kennen. Die Menschen sind der rote Typ für Dominanz. Grün für ein bisschen mehr die Vermittlerrolle, Gelb und so weiter. Also kriegt die Farbe schon gar nicht mehr zusammen. Das machen wir nicht. Wenn, dann machen wir wirklich wissenschaftlich sauber valide. Und dann gibt es heute vor allem Tests, die sind extrem charmant für Kandidaten. Weil man kann sich das so vorstellen, wenn Firmen das mit ihren Kandidaten machen, kann man das so machen im Prozess, dass die Testergebnisse nicht nur uns Firmen gehören und wir als Firma schlauer werden über die Person und die Passung, sondern dass wir das auch als fast, so formuliere ich es gern, als Geschenk den Kandidaten geben. Und dann haben die Kandidaten natürlich in dieser Recruiting-Reise mit euch im Unternehmen im Mittelstand auch ein Erlebnis und auch etwas über sich gelernt. Im Idealfall ja, mit dem späteren Job vielleicht in eurem Unternehmen, aber muss ja nicht. Vielleicht kann es auch passieren, man lernt sich kennen, aus welchen Gründen auch immer passt es nicht, aber man hat dennoch voneinander partizipiert in diesem Prozess. Deswegen ist es in der Candidate Journey durchaus eher ein Geschenk. Und dann kommt noch hinzu, bei kognitiven Testverfahren gibt es super viele verschiedene, ob ich mehr auf Fähigkeiten prüfe oder mehr auf Persönlichkeit oder auf Digitalkompetenzen. Also auch hier heute erstmal nur ein grober Exkurs, damit man weiß, wo es einzuordnen ist. Die Prognosegüte ist nämlich ziemlich, ziemlich gut und hoch und das auch für nahezu alle Berufsgruppen. Also es ist auch ein Mythos, dass man das nur bei Führungskräften machen könnte oder bei akademischen Berufsprofilen. Man kann das sehr gerne auch, wenn man das so sagen darf, im Blue Collar im Handwerk tun. Weil kognitive Fähigkeiten sind in allen Berufsgruppen von Relevanz. Und natürlich sind die dann anders ausstraffiert und auch in der Kommunikation anders. Aber im Ergebnis immer ziemlich gut. Genau, und dann ist das nämlich auch etwas, was wirklich einem helfen kann in der Prognosegüte. Ja, und jetzt kommen wir finally noch zu meinem Lieblingskind der Personalauswahl, was eben in der Praxis oft stiefmütterlich behandelt wird. Wir erleben eben oft die unstrukturierten Gespräche und die Königsklasse, wenn man das so ausdrücken darf, in der Personalauswahl mit der sehr guten Prognosegüte sind strukturierte Gespräche. Ja, da kriegen wir eine Trophäe, wenn wir das schaffen. Es ist ein Weg, das zu schaffen. Das will ich auch ehrlich und realistisch mitgeben. Das kann man sich jetzt nicht jetzt vornehmen und nachher in ein paar Stunden direkt schaffen. Dazu gehört einiges an Vorbereitung und vor allem sehr viel Disziplin beim Interviewer und auch wirklich strukturiertes Üben. Aber wenn man das dann gut macht, dann wird die Glaskugel des Recruitings ist dann nicht mehr so milchig, sondern wir können wirklich klarer in die Zukunft schauen und bezogen auf die erfolgskritischen Kompetenzen wirklich eine stärkere Beurteilung treffen. Wird die Person zu unserer Rollenerwartung passen, sehr gut passen oder nicht ausreichend passen? Genau. Ja, und dann kann man natürlich auch noch diese ganzen Auswahlmethoden noch zueinander kombinieren, ergänzen. Also da kann man eine große Wissenschaft draus machen, auch in welcher Reihenfolge man das machen möchte, was, wann, wie zuerst. Werde ich sicherlich auch noch in Folgen mal drauf eingehen. Aber das mal für heute schon mal als Gesamtpaket der Prognosegüte. Was ist wirklich die rote Ampel? Was gehört mehr in den gelben Bereich und was ist grün? Dass man das bitte einmal gehört hat und gerne auswendig lernt. Und vor allem natürlich die Dinge, die rot sind. Alter, Hobbys, Berufserfahrung in Jahren und strukturierte Gespräche. Da müssen wir ran und da dürfen wir auch nicht zu halbherzig ran, weil wir uns sonst wirklich die Personalauswahlprobleme selber in den Weg legen, als sie vielleicht eh schon nicht einfach sind in einem Arbeitsmarkt. Genau. Ich will noch zwei Dinge schnell ergänzen und dann will ich eure Zeit auch nicht überstrapazieren. Zwei Dinge ergänzen, die ich nämlich in der Praxis im Mittelstand auch noch sehr viel erlebe. Das ist einmal das Thema Anschreibendiskussion und Arbeitszeugnisse. Nehmen wir mal die Arbeitszeugnisse zuerst. Da legen auch viele noch darauf Wert, ja, bitte schicken unbedingt und es ist doch ein Unding, wenn Bewerbende die nicht mitschicken und geht doch gar nicht. Also da wird sich teilweise ganz emotional schon brüskiert darüber. Gibt natürlich auch das andere Lager, was dann eher sagt, oh, die sind mir eh nicht so wichtig, brauche ich gar nicht, muss mir keiner schicken. So ein Laissez-faire. Wenn sie dann allerdings doch im Posteingang landen, werden sie doch gerne angesehen und dann doch gerne interpretiert, was man daraus lernen möge. Ja, und auch hier haben wir Erkenntnisse aus Wissenschaft und die sagen uns im Grunde, Prognosegüte nicht vorhanden. Wir können daraus nicht viel lernen. Und auch hier wäre ich ganz einfach, wenn wir das doch aus der Wissenschaft wissen, lassen wir sie doch weg. Und wenn wir sie weglassen, haben wir etliches gewonnen. Das meine ich wirklich so. Erstens ein ganz, ganz großes Hauptproblem, was auch viele gerne ignorieren, ist den Zugang überhaupt der passenden Talente. Wenn wir als Arbeitgeber ständig auf unserer Website oder in Stellenanzeigen, bitte schicken Sie unsere vollständigen Bewerbungsunterlagen an. Jo, vollständig ist anscheinend noch Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse. Jetzt hat aber nicht jeder Mensch diese ganzen Dokumente in seiner Nähe, geschweige denn auf dem Handy, dann noch in gut gescannt und mit einem netten PDF. Hat nicht jeder. Ja, und vor allem nicht Menschen, die natürlich latent sind im Arbeitsmarkt, die gar nicht so unbedingt nächsten Monat kündigen möchten, sondern eben im Lauf des Jahres vielleicht eine Veränderung anstreben oder sich erstmal erkundigen möchten. Und ich glaube, wir wollen ja immer die bestpassenden Talente. Also sollten wir uns doch nicht vorne im Funnel schon den Weg selber schwer machen, indem ich da Menschen unbedingt gängel wegen Arbeitszeugnissen, die uns in der Prognosegüte eh nicht helfen. Ja, dann lieber wirklich ohne. Und die Bewerber sind viel schneller in unserem Funnel. Und dann können wir immer noch die Personalauswahlmethoden an Land ziehen, die uns eh mehr helfen. Genau. Dann noch ein anderes Problem, falls einem das nicht reichen sollte, um den Prozess umzustellen. Arbeitszeugnisse sind in Deutschland nun mal, wie soll ich mich jetzt politisch sauber ausdrücken? Ich glaube, ich kann das diplomatisch sauber gar nicht mehr ausdrücken, weil ich mittlerweile bei dem Thema auch emotional hochkoche. Wer hat denn nämlich die allerbesten Arbeitszeugnisse in der Regel? Menschen, die man, sage ich es wirklich laut und öffentlich, loswerden möchte. Also diese ganzen Interpretationen, stets zur vollsten Zufriedenheit, stets zur vollen und, das ist die Mühe nicht wert, diese ganze Interpretationslitanei. Viele Zeugnisse sind nun mal sauber einklagbar oder Firmen haben zu Teilen auch wirklich eine deutliche Kultur, die sagen, komm, wir schreiben lieber das schnelle, gute Zeugnis und werden uns sehr bald positiv auf Wiedersehen sagen können, als hier eine riesen Litanei im Outplacement. Ja, und noch ein anderer Aspekt kommt hinzu bei Arbeitszeugnissen. Arbeitszeugnisse sind enorm deutscher Arbeitsmarkt, dann auch vielleicht Österreich und Schweiz. Aber die vielen anderen tollen Länder, und da können wir jetzt ganz, ganz viele Länder aufzählen, die kennen das als Instrument gar nicht. Und das ist etwas, musste ich ehrlicherweise auch irgendwann selber lernen. Ich war mal eine Zeit für meine alte Phase in der Corporate für Rumänien verantwortlich im Recruiting. Und ich bin dann auch anfangs, ehrlich gesagt, ein bisschen typisch deutsch vielleicht an die Sache rangegangen und habe mir hier von vielen Menschen Arbeitszeugnisse gewünscht. Ja, wo es die nicht gibt, kann man die natürlich auch nicht schicken. Ja, auch das muss uns einfach im Klaren sein, dass wir dadurch verschiedene Informationsstände haben und dann doch lieber bei allen weglassen. So, ganz einfach ist es. Genau. Und dann haben wir noch eben die Anschreiben. Auch das ist so etwas, wo ich das Gefühl habe, es kommt im Trend fast gerade wieder. Wir hatten eine Phase jetzt bestimmt 2-3 Jahre lang, wo gefühlt alle eher auf diesem Trichter waren, okay, ich habe es verstanden, One-Click-Bewerbung, komm, wir machen es den Bewerber möglichst leicht, ganz schnell durch. Jetzt sind wir aber wieder vielleicht ein bisschen in der Phase, es kommen wieder mehr Bewerbungen rein, der Funnel ist automatisch ein bisschen voller, wir sind vielleicht überfordert, nur mit dem Lebenslauf eine Einschätzung zu treffen. Können ja jetzt auch nicht mit 100 Bewerbenden direkt sprechen. Also würde uns wahrscheinlich wieder so ein Anschreiben gut tun, weil es uns einfach noch ein bisschen mehr Futter gibt und eben noch mal eine Seite mehr. Aber ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die Wissenschaft sagt hier eben auch, wir lernen von den Menschen so gut wie nichts aus Anschreiben. Und das ist eine Erkenntnis der Wissenschaft auch nicht erst seit der KI, sondern auch schon seit vielen Jahren. Das heißt, Anschreiben sind in der Ableitung, Interpretation, der Mensch ist bestimmt motivierter oder der Mensch ist bestimmt jegliche Ableitung, die wir da im Kopf haben. Bitte größte Vorsicht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir daneben liegen. Und interpretieren hilft uns ja eh nicht groß in der Personalauswahl, weil dann schenken wir dem Ganzen ja nur Glaube und Hoffnung. Wenn wir aber unternehmerische Personalauswahlentscheidungen treffen wollen, da wäre mir Glaube und Hoffnung ein bisschen wenig. Deswegen wollen wir es ja fundierter machen, profunder und letztlich valider. Genau. Und bei Anschreiben jetzt eh mit KI, ne? Es gibt teilweise wirklich keine Frage, ein gutes Storytelling, eine gute Liebesgeschichte, warum man unbedingt bei der Firma arbeiten möchte. Dann noch eine kurz gut Zusammenfassung des eigenen CV oder so Hard Facts, die da vielleicht nochmal erwähnt sind mit Starttermin, Kündigungsfrist, vielleicht auch noch eine Gehaltsnennung. Aber da wäre mein Tipp, nehmt wirklich den Bewerbenden diese Option, sagt wirklich ihr als Firma bitte nein, ihr wollt kein Anschreiben. Wenn euch gewisse Fragen unglaublich wichtig sind, so Knockout-Fragen, Führerschein, Gehalt, Sprachkenntnisse, also wirklich so deutliche Dinge, dann kann man immer noch überlegen, über wirklich frühe Knockout-Fragen Bewerbende das früh zu stellen, ob sie dann entweder in den Funnel reinkommen oder auch nicht. Das ist mal das eine. Und eine andere schöne, charmante Variante kann sein, einfaches Freitextfeld. Also Bewerbenden die Chance zu geben, wenn sie neben dem CV noch was sagen möchten oder schreiben möchten, erklären möchten, einen Quereinstieg erläutern möchten oder den aktuellen Arbeitgeberwechsel erläutern möchten oder was auch immer, gebt ihnen einfach eine Box. Gebt ihnen Freitext. Und die, die es wichtig finden, geben euch Futter. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist nicht schlimm. Ihr verpasst nichts mit den Anschreiben. Nicht auf eine spätere Arbeitsqualität gesprochen. Ja, ist für viele vielleicht ungewohnt, ne? Es kann eine große Veränderung sein. Aber es ist eben auf die validen Ergebnisse für die Zukunft eine ganz gefährliche Geschichte und gehört auch leider zu den Mythen. So, jetzt haben wir 35 Minuten geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr es euch hättet vorstellen können, 35 Minuten über Mythen zu sprechen und dass es doch so viele gibt im Recruiting. Und ich werde gleich ehrlicherweise noch eine Folge aufnehmen, weil es gibt noch mehr Mythen. Deswegen gibt es noch bald einen Teil 2. Also für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zu eurem persönlichen und individuellen Prozess oder zu euren Auswahlmethoden, kommt gerne auf mich zu. Wir können da eine Quick-Challenge machen, wo ihr da steht und wo eure Low-Hanging-Fruits der Veränderung liegen, um die Personalauswahl sehr viel zielgerichteter für euch im Mittelstand zu gestalten. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Und jetzt liegt's an dir. Wenn du selbst vor einer Einstellungsentscheidung stehst und Klarheit gewinnen willst, bevor sie fällt, lass uns kurz auf deine Situation schauen. Alles dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf talentcentric.de. Weg vom Trial and Error hin zur Entscheidung, die tragen. In diesem Sinne, bis bald.